keine Fregatte nimmt uns mit ins Weite wie ein Buch. Kein Rennpferd kommt der Seite gleich, wo tänzelt ein Gedicht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Lesen, eine Leidenschaft mit Lebensgewinn. Buchtipps für die Sommerferien von und mit Professor Dr. Erich Garhammer. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinzer. In rund einer Woche ist es endlich soweit. In Sachsen und Thüringen, also in den Bundesländern, auf deren Gebiet das Bistum Dresden-Meißen liegt, brechen die Sommerferien an. Und damit stehen für viele eine Urlaubsreise oder zumindest ein paar entspanntere Stunden im Garten, auf der Terrasse oder in der Hängematte vor der Tür. Höchste Zeit also für alle Literaturbegeisterten, sich mit dem nötigen Lesestoff für diese Zeit einzudecken. Denn dass man mit einem anwachsenden Bücherstapel auf dem Nachttisch nie etwas falsch macht, das hat im letzten Sommer übrigens auch Papst Franziskus in einem lesenswerten Brief über die Bedeutung der Literatur in der Bildung unterstrichen. Professor Garhammer sagt da auch gleich was dazu. Den Link zu diesem Brief findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir schmökern also quasi mit päpstlichem Segen. Es ist eine schöne kleine Tradition hierbei mit Herz und Haltung, um mit einem guten Buch in der Hand in andere Welten einzutauchen, dass uns Professor Dr. Erich Garhammer einige Empfehlungen mit auf dem Weg in die Buchhandlung gibt. Er ist ein echter Literaturkenner und ein Grenzwandler zwischen Theologie, Poesie und Prosa und er schlägt für uns Jahr für Jahr Schneisen durch den Wald der Neuerscheinungen und das, was es vielleicht auf der ein oder anderen Backlist der Verlage wieder zu entdecken gibt. Alle Bücher, die Professor Garhammer gleich empfiehlt, haben wir natürlich für euch in den Shownotes aufgelistet. Professor Dr. Erich Garhammer übernahm 1991 den Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Paderborn und wechselte 2001 bis zu seiner Emeritierung an die Uni in Würzburg. Und seine große Leidenschaft gilt dem Brückenschlag von Theologie hin zu Literatur und Poesie. Unsere diesjährigen Leseempfehlungen für die Sommerzeit. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Welch eine Überraschung! Viele trauten ihren Augen nicht. Am 17. Juli 2024 schrieb Papst Franziskus einen Brief über die Bedeutung des Lesens und der Literatur. Dieser Brief war ihm ein Herzensanliegen. Bereits in seinen Enzykliken und in vielen anderen Reden fiel auf, dass Papst Franziskus ein intensiver Leser war. Er machte von diesen Lesespuren auch in seinen Texten Gebrauch. Letztes Jahr hatte er seine Überlegungen zum Lesen in einem eigenen Brief zusammengefasst. Er war ursprünglich gedacht, als Anregung für die Ausbildung der Priester. Nun aber schienen ihm seine Überlegungen für alle Gläubigen ein Anregungspotenzial zu bieten. Die Gedanken von Papst Franziskus sind nicht neu, aber sie sind überraschend frisch. Es geht ihm um den Wert der Lektüre auf dem Weg der geistigen und der geistlichen Reife. Lektüre kann helfen, neue innere Räume zu öffnen und uns nicht in fixen Ideen zu verschließen, die uns oft gefangen halten. Die Lesenden sind beim Lesen aktiv. Sie schreiben das Werk mit und erschaffen so ein neues Werk. Deshalb drückt Franziskus sein Bedauern aus, dass die Literatur in der Kirche kaum eine Rolle spielt, dass sie oft als unwesentlich betrachtet wird, manchmal sogar als gefährlich und feindlich. Dieser Mangel führt zur intellektuellen und spirituellen Verarmung. Dabei könnte Literatur aus einer fundamentalistischen Denkform befreien und die Vielstimmigkeit der Offenbarung vertiefen und den Reichtum des Evangeliums zum Ausdruck bringen. In den Augen von Papst Franziskus besteht das Problem des Glaubens heute nicht darin, dass die Menschen nicht an die Lehrsätze der Kirche glauben, sondern darin, dass sie das Staunen verlernt haben. Die Fähigkeit, sich von der Schöpfung, aber auch von der schöpferischen Kraft der Kunst anrühren zu lassen. Und neben den vielen Vorteilen des Lesens wie Erweiterung des Wortschatzes, Anregung der Fantasie, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, erwähnt Papst Franziskus vor allem die Versetzungsfähigkeit und Empathie, die durch das Lesen gefördert werden. Wir können die Wirklichkeit von Menschen besser kennenlernen und werden zu ihren Weggefährten, indem wir lesen. Literatur erzieht zur Langsamkeit des Verstehens, zur Demut der Nichtvereinfachung, zur Güte, nicht so zu tun, als könne man die Wirklichkeit und die menschliche Existenz durch ein Urteil kontrollieren. Der Blick der Literatur erzieht die Lesenden dazu, nicht selber ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen, sondern zum Gefühl der Begrenzung und zum Verzicht auf kognitive und geistliche Bemächtigung der anderen. In seiner Autobiografie Hoffe hat Papst Franziskus noch einmal erzählt, wie ihm die Literatur in seinem Leben zur Hilfe wurde. Vor allem eine intensive Beziehung zum argentinischen Schriftsteller und Bibliothekar Jorge Luis Borges hat ihm geholfen und er hat sie ausführlich und intensiv gepflegt. Er hat ihn für seinen Unterricht in einem Schreibseminar gewinnen können und so die künftigen Theologen mit der Literatur in Beziehung gebracht. Obwohl Borges Atheist war, betete er jeden Tag das Vaterunser. Das war ein Versprechen, das er seiner Mutter gegeben hat. Der Schriftsteller Hans-Josef Orteil hat in seinem Kommentar zum Papstbrief gefordert, dieser Brief sollte auf allen Kanzeln vorgelesen werden. Und Orteil hält fest, nicht die Wucht päpstlicher Autorität spricht aus solchen Sätzen, sondern die Emphase eines Liebhabers, der die Literatur gerade deshalb schätzt, weil sie lebensnäher sein kann als bloße Lehre oder Theorie. Sie kann berühren und die ganze Vielfalt und die Abgründe der menschlichen Schwächen, Laster und Geheimnisse darstellen. Dadurch regt sie zu Einfühlung, Mitleiden und Empathie an. Literatur versetzt in andere Lebensgeschichten, so die Überzeugung von Papst Franziskus. Und das möchte ich Ihnen heute an drei Beispielen zeigen und Sie zur Lektüre ermuntern. Ulrike Dresner, mit vielen Preisen ausgezeichnete Literatin und seit 2018 Professorin am Literaturinstitut in Leipzig, geht in ihrem Buch »Eine Frau wird älter« aus dem Jahr 2018 offen und ehrlich mit sich und ihrer Lebenswahrheit um. Es ist ihr aufgefallen, dass das Thema des Älterwerdens einer Frau gesellschaftlich oft tabuisiert und von sprachlicher Hilflosigkeit geprägt ist. Es fehlen Sprachbilder, die anders über das Altern einer Frau sprechen, als im Modus des Defizits. Und diese Sprachlosigkeit wird oft auch an die nächste Generation weitergegeben. Und nun hat Ulrike Dresner ihre Lebensgeschichte noch einmal weitergeschrieben in ihrem Buch »Zu lieben« aus dem Jahre 2024. Ihre Frage lautet, darf ich über mich persönlich schreiben? Und darf ich die Lebensgeschichten anderer darin verweben? Wo endet die Poesie und wo beginnt die Indiskretion? Wäre nicht ein weiteres Sachbuch wie »Eine Frau wird älter« angemessener als ein Roman? Die Überlegungen von Ulrike Dresner aus ihrer Weimarer Rede, die sie anlässlich der Verleihung des Konrad-Adenauer-Literaturpreises gehalten hat, geben dazu eine Antwort. Poesie hat eine eigene Kraft. Sie bestreitet dem Vorgegebenen das Monopol der Wirklichkeit. Sie bezaubert und verwandelt. Sie betreibt Sterntalerei. Sie erweitert die Wahrnehmung, beschenkt mit Wahrheitskraft und Schönheit und ist nicht Schönfärberei, sondern eine Mutprobe. Es braucht Mut, oft sogar Übermut, sich nah und verletzlich zu zeigen. Und so stürzt sich Ulrike Dresner in das Abenteuer, ihre Lebensgeschichte noch einmal zu erzählen, poetisch zu erzählen. Sie wählt dafür eine Form von Literatur, die nicht als Sachbuch gedacht ist, sondern angeht und berührt, zu einer Stimme wird, die anspricht und in die eigene existenzielle Tiefe hinabreicht. Warum geht mich dieses Buch an, obwohl das Thema Adoption, um das es geht, scheinbar nicht zu meiner Lebenswirklichkeit gehört? Dieses Buch geht mich an, weil die Autorin das Thema Adoption aus seiner eng geführten Bedeutung zu einer anderen Sicht auf das Leben weitet. Ihr vergeblicher Versuch, biologisch Mutter zu werden, hat zu mehreren Fehlgeburten und Abgängen geführt. Ich war eine traurige Frau. Von außen sah es man mir nicht an. Ich war eine unfruchtbare Frau. Dann endlich der Ausweg, die Adoption. Die Nachricht, dass es klappen könnte, erreicht sie in einem Münchner Café. Auch ohne Hormone gerät sie in einen hormonellen Zustand. Und damit ist der Ton gesetzt. Muttersein ist keine biologische Tatsache, sondern eine Entscheidung zu einem neuen Weltverhältnis. Es hat mit Wärme, mit Öffnung und Vollständigkeit zu tun, damit ganz lebendig zu werden. Die künftige Tochter lebt noch in einem Mutter-Theresa-Heim in Colombo in Sri Lanka. Die Autorin macht sich mit ihrem Mann, der bereit scheint, dieses Abenteuer mitzumachen, auf die Reise. Was soll sie einpacken? Freunde raten ihr, nichts mitzunehmen, denn sie bringe ja etwas zurück. Neues Leben. Kinder, die in Sri Lanka für die Adoption freigegeben werden, mussten vorher von 5 einheimischen Elternpaaren abgelehnt werden. Das befreit von moralischen Bedenken und Selbstzweifeln bei den künftigen Adoptiveltern. Adoptivkinder sind keine Kuckuckskinder, nicht heimlich in ein fremdes Nest entführt. Sie sind Kinder einer Entscheidung. Nicht die Herkunft ist entscheidend, sondern die mögliche Zukunft. Den Rat über Leihmutterschaft oder über Patchwork-Familien zu schreiben, lehnt die Autorin ab. Ihre Geschichte braucht das Feuer der inneren Wahrhaftigkeit. Ihre Geschichte braucht die Poesie. Der Tagesplan der ersten Wochen in Colombo war abgesteckt. Frühstücken, bei größter Hitze ins Heim fahren, mit Mary, der künftigen Tochter, spielen, Mittagspause machen, wieder mit Mary spielen und Kontaktaufnahme suchen. Und dann die erste große Enttäuschung. Das Kind lehnte die künftige Mutter ab. Was sollte da an dem Gerichtstag werden, an dem ein Richter über die Adoption entscheiden musste? Gott sei Dank war Richter Mohammed milde. Sein Urteil lautete nach seiner Unterschrift unter die Urkunde: Dann arbeiten Sie weiter daran, Ihr Kind für sich zu gewinnen. Auf dem Rückflug wird der Mutter klar, was es heißt, ein Kind zu adoptieren. Nie mehr ohne das Mary-Geräusch leben. Das Versprechen der leiblichen Mutter gegenüber, für das Kind zu sorgen, es zu erziehen, es zu lieben, blieb keine bloße äußerliche Aufgabe, es wurde vielmehr zum Lebensgeschenk. Durch Mary bin ich auf andere Weise als zuvor in der Welt. Und dann das größte Geschenk, als die Tochter später zur Mutter sagt, Mama, du bist mein Erdgeschoss. Das gemeinsame Leben wird ein gemeinsames sich gegenseitig erziehen. Auch die Mutter darf ihre eigene Erziehung hinter sich lassen. Ihr Vater war Architekt gewesen, da lief alles nach Plan. Sie aber ist Schriftstellerin und arbeitet an der Vermehrung der Wirklichkeit. Auf die Frage, ob das Kind adoptiert sei, lautet ihre Antwort ganz einfach, ja, es ist angenommen. Auf das wir erfinden, wer wir sein dürfen, mit unserer eigenen Erlaubnis, die nicht selten am schwersten zu erhalten ist. Auf das wir uns bei uns selbst adoptieren. So ist Adoption kein Sonderfall mehr, sondern ein Lebenskonzept der Annahme und Selbstentfaltung. Allerdings kann Ihr Partner bei diesem Schritt nicht mitgehen. Er entfernt sich zunächst innerlich, dann aber auch äußerlich. Sie dagegen hatte immer mehr das Gefühl, auch wenn sie ihr Kind nicht ausgetragen hatte, konnte sie es dennoch tragen. Die Luft roch jetzt nach Kind. Was die Mutter allerdings unterschätzt hatte, war das Deutschland der Blicke, die man abbekommt, wenn man mit einem anders hautfarbigen Menschen an der Hand spazieren geht. Die Pöbeleien in der Straßenbahn nahmen zu, aber auch die Solidarität durch Gleichgesinnte. Solange das noch so ist, bleiben wir hier, sagt die Mutter zur Tochter. Und die Tochter, die sich durch ihre andersfarbige Haut von den anderen Mädchen unterscheidet, eröffnet eines Tages ihrer Mutter, Mama, ich möchte Einbürgerungskurse anbieten für alle jene, die immer schon hier leben, die meinen, immer da gewesen zu sein, als hätten ihre Namen nie Flügel oder Füße gehabt. Und am Schluss des Kurses werde sie eine Übung anbieten. Alle müssten das Schwarze an sich suchen, das allen gemeinsam ist. Es ist die Pupille, das Sehloch. Es heißt deshalb Pupille, lateinisch Püppchen, weil man sich darin im Auge des Gegenübers spiegelt. Und das Buch endet in einem Bekenntnis der Mutter, Mary ist meine Tochter. Dein genauester Satz, Mama, ever, würde Mary in ihrer Sprache hinzufügen. Und diese jugendsprachliche Affirmation der Tochter besiegelt das Mutterglück. Und nun wird deutlich, warum der Untertitel Roman durchgestrichen ist. Das Buch ist abgründig wie ein Roman. Die darin beschriebene Wirklichkeit ist allerdings größer als jede Fiktion. Ein großartiges Buch. Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk hat sich immer häufig in den letzten Jahren mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt. Für einen 90-Jährigen nichts Außergewöhnliches. Aber wie er es tut, das ist außergewöhnlich. Die Dankbarkeit ist es, die ihn vor allem in der in der Schweiz durchaus möglichen Weise von einem Schritt Abstand nehmen lässt, den es gäbe. Heute glaube ich, Beihilfe zur Entsorgung kommt für mich nicht in Frage. Dafür ist der letzte Atem zu kostbar. Mit dem Giftbecher, auch dem bekömmlichsten, stirbt man nicht seinen eigenen Tod. auch wenn man ihn als Abschiedsparty zelebriert. Musch ist zu der Überzeugung gekommen, dass jeder Augenblick des Lebens kostbar ist. Und er möchte, solange es irgend geht, für Umstände sorgen, die das Gefühl des Glückens in seinem Leben stärken. Und das hat er durch sein Schreiben gelernt. Schreiben heißt Hoffnungen abweisen, die für einen selbst nicht zutreffen, und radikal ehrlich sein. Vielleicht ist das Sterben das letzte Abenteuer, das bestanden werden will. Mit dem Sterben beginnt nämlich ein Unbekanntes. Und warum darf es kein Abenteuer sein? Es gehört zu den wenigen, für die man alt sein darf, und dankbar, dass man es werden dürfte. Den Weg, den du jetzt gehst, gehen alle, aber du zum ersten Mal. Adolf Musch, der in seiner Kindheit so etwas wie eine Gottesvergiftung erleiden musste, hat im Alter zu einem neuen, zu einem befreiten Umgang mit dem Glauben gefunden. Man hat ihn als Prediger in Zürcher Großmünster eingeladen, darüber zu sprechen. Er hat den Weg zurück in seine Kirche gewählt, nicht resigniert, sondern aufrecht und unverbogen. Er hat die christliche Mystik über den Umweg Japan neu entdeckt. Der Zen-Buddhismus wurde seine befreiende Kraft. Aufklärung und Mystik bilden für ihn keinen Widerspruch. Sie verhalten sich zueinander wie Einatmen und Ausatmen. Und er ist sich seines eigenen Erbes bewusst geworden und in diesem Erbe auch seiner Freiheit. Darf ich mit dir in das Grab? So fragt Aki, die Japanerin, ihren Mann August Mohan. Das ist der erste Satz in der Erzählung »Nicht mein Leben« von Adolf Musch. Und damit sind Ton und Thema dieser seiner neuen Erzählung gesetzt. Es geht darin um das Bedenken der Endlichkeit, nicht resignativ, sondern realistisch. Und die Erzählung wird zu einem Einsammeln und zu einem Versammeln von zwei Leben, von Aki und August, mit Blick auf das Ende. Es geht aber auch um die ständige Sorge, die Sorge, die japanisch so ausgedrückt wird, Shinanai, das heißt, stirbt nicht, oder besser, stirbt nicht ohne mich. Die Tradition des No-Theaters wird dabei aufgerufen, dass sie beide gemeinsam oft besucht haben. Der Dichter Tsiami beschreibt darin zwei Blüten, die der Jugend und die am alten Stamm wachsende Blüte. Letztere gilt es nun in den Blick zu nehmen, die letzte Blüte des Lebens. Und die Suche nach einem gemeinsamen Grab wird zur Begegnung mit früheren Bekannten, die schon gestorben sind. Besonders einer sticht ins Auge, von dem auch die Todesanzeige in der Erzählung abgedruckt ist, Robin P. Markus. Er hatte August Moormann zu Schulzeiten durch die Aufführung von Grillparzers Wie dem, der lügt, die Augen dafür geöffnet, was Kunst vermag. Der Möglichkeitssinn brannte sich in seine Seele ein. Für immer. Und nun wird es August möglich, auch seinen eigenen Tod zu imaginieren. Die größte Angst, stirb nicht ohne mich, wird beschriebene Realität. Während Aki sich in einem entfernten Musiksaal zum ersten Mal zu dem Lied »Morgenglanz der Ewigkeit« auf dem Klavier begleitet, stirbt August inmitten all seine kostbaren und lebendigen Erinnerungen. Das Leuchten um ihn war zu stark. Wie im Nottheater, wo ein Mönch das Verschwinden von der Bühne als Erlösung von der Liebe durch die Liebe deutet, so erfährt August die volle Gegenwart des reinen Jetzt. Dasein und Abwesenheit waren zu einem Ort der Vollendung geworden. Ich kenne keine Erzählung in der Gegenwartsliteratur, in der das Sterben so eindringlich und zugleich so angstfrei geschildert wird. Zu den persönlichsten Reden von Navid Kermani in seinem Buch »Morgen ist da« gehört seine Ansprache zum Tod seines Vaters Javad Kermani. Er erzählt von dessen Freundschaft zu einem Lamm, das ihm in seiner Kindheit bis in die Schule folgte. Eines Tages fehlte dieses Lamm, als er nach Hause kam. Es war geschlachtet worden. Der Kleine war untröstlich. Und obwohl er im späteren Leben durchaus auch immer andere Züge hervorkehren konnte, glich er am Schluss immer mehr diesem Lamm. Er wurde demütig und dankbar. Und seinen Kindern lernte er Barmherzigkeit gegenüber anderen und Gottvertrauen für sich selbst. Gott sei Dank wurde zu seinem wichtigsten Satz. Im Koran werden die Ungläubigen wörtlich die Undankbaren genannt. Glaube ist im Islam im Kern Dankbarkeit. Die Ungläubigen sind eigentlich die, die vor dem Glück der Liebe, vor der Schönheit der Natur taub, blind und stumm sind. Dankbarkeit ist der Grundausdruck eines religiösen Menschen. Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani erzählt in seinem letzten Roman, Das Alphabet bis S, seine Lebensgeschichte aus der Perspektive einer Frau. Wie er, Schriftsteller und deren Eltern aus dem Iran kommen. Vieles ist in ihrem Leben durcheinander geraten. Die Mutter ist gestorben. Die Sorge um den Vater beansprucht viel Zeit. Und dazu kommt auch noch die Trennung von ihrem Mann und schließlich der Herzinfarkt ihres Sohnes und die Bedrohung seines Lebens. Kann das eine Person überhaupt bewältigen? Noch dazu ist sie Reiseschriftstellerin und mit vielen auswärtigen Terminen überlastet. Sie fängt darüber an, nachzudenken, was Trauer ist. Und bei all den Verlusten wird ihr klar, dass ihre Verletzbarkeit zum ersten Mal richtig sichtbar wird und dass sie zärtlich auf die Dinge und Menschen blickt, weil ihr ihre eigene Endlichkeit vor Augen geführt wird. Kermani teilt sein Bild über diese Frau in 365 kurze Abschnitte ein, so wie das Jahr 365 Tage hat. Damit bekommt das Trauerjahr eine Struktur, trotz aller Brüchigkeiten. Und zwei Entdeckungen kommen der Hauptperson dabei zu Hilfe. Durch den Auszug ihres Mannes ist wieder Platz in der Wohnung frei geworden und so kann sie ihre ausgelagerten Bücher in ihre Bibliothek einsortieren. Dabei fällt ihr auf, dass noch etliche Bücher ungelesen sind. Und sie macht sich auf die Suche, welche Bücher sie in ihrer neuen Situation unterstützen könnten. Und welches Erstaunen, wie viele Autoren über Endlichkeit des Lebens, über Tod und Sterben nachgedacht haben. Sie kommt im Alphabet bis S, deshalb auch der Titel des Buches. Vor allem eine unentdeckte Autorin wird zur Lebenshilfe. Die Amerikanerin Emily Dickinson und ihre Lyrik. Dickinson war so etwas wie eine Eremitin. Und so hat sie einen ganz tiefen Blick auf das Leben entwickeln können, Ihr Schreiben und ihre Lektüren, das waren ihre Reisen. Kaum je hat sie ihre Stadt verlassen, zog sich lieber in ihr Zimmer zurück und ging kaum weiter als für einen Spaziergang vor die Tür. Erst in ihrem Nachlass wurde deutlich und sichtbar, welch großartige Dichterin sie war. Keine Fregatte nimmt uns mit ins Weite wie ein Buch. Kein Rennpferd kommt der Seite gleich, wo tänzelt ein Gedicht. Ihr Innenleben war ihr ganzer Reichtum, aus dem sie schöpfen konnte. Und noch eine zweite Entdeckung macht die Hauptperson des Romans von Navid Kermani. Sie erfährt Unterstützung durch das Gebet. Immer wieder geht sie an ihrem Wohnort in Köln in die Kirche Groß St. Martin, wo Nonnen und Mönche jeden Tag 5-mal beten. Abgelegt ist dabei alles Hierarchische, alle Männerlastigkeit. Die Schönheit des Christentums tritt für sie als gebürtige Iranerin in diesem Beten zutage. Ich bin nicht nach Groß St. Martin gegangen, weil ich glaubte, dort sei Gott und anderswo nicht. Ich bin dorthin gegangen, weil ich wusste, dass dort Menschen sind, die sich ebenfalls sehnen. Ich dachte, es sei vielleicht leichter in der Gemeinschaft, die Sehnsucht auszuhalten. Und als ihr Sohn in Lebensgefahr schwebt, bittet sie die Gebetsgemeinschaft in Groß St. Martin, für ihren Sohn zu beten. Sie empfand ihren Glauben als nicht mehr ausreichend und holte sich Unterstützung von ihren Geschwistern, die ihre Religion in Schönheit, Barmherzigkeit und Demut lebten. Und so betet sie mit den anderen unter der Kuppel von Groß St. Martin, dass sein Wille geschehe. 3-mal am Tag beten Nonnen und Mönche, kaum Besucher finden sich ein, und doch empfindet sie dieses Gebet als bedeutsam, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Stadt und für die ganze Welt. Ich muss im Alphabet fortfahren, wie im Gebet. Das wird ihr Ritual in diesem Trauerjahr. Es wird zum Ankerpunkt und Haltepunkt. Und dann ist Silvester und sie ist nur zum Buchstaben S gekommen. Sie entdeckt noch den mährischen Lyriker Jans Kaase. Alles schmerzt sich einmal durch, bis auf den eigenen Grund, und die Angst vergeht. Dann klingelt das Telefon. Der Vater, der in diesem Jahr häufig in Todesgefahr schwebte, ruft an. Es sei ein gutes Jahr gewesen. Man müsse dankbar sein. Auch der Sohn ruft an. Er hat seine Todessituation noch einmal geträumt und sei der verstorbenen Oma begegnet und habe ihr die Augen geschlossen. 365 Tage. Wer dieses Tagebuch ohne Datum von Navid Kermani liest, findet viele Trostspuren in der Literatur. Vielleicht aber auch die Anregung, wieder einmal das eigene Buchregal zu durchforsten nach nicht gelesener Literatur. Die Bücher von Papst Franziskus Hoffe, von Ulrike Dresner zu lieben, Adolf Muschk, Nicht mein Leben und Navid Kermani, das Alphabet bis S, können zu begleiten werden, auch in Ihrem Urlaub. Bleiben Sie also Lesende.
Das waren sie also, die diesjährigen Leseempfehlungen von Professor Dr. Erich Garhammer. Und ganz egal, ob die Sommerferien bei euch unmittelbar bevorstehen oder ihr noch ein paar Wochen bis dahin habt, wir wünschen euch schon jetzt eine unbeschwerte Urlaubszeit. Genießt die Sommertage, ob an der See, in den Bergen oder anderswo, am besten mit einem guten Buch oder mit einem gepflegten Podcast. Alle bisherigen Literaturepisoden von und mit Erich Garhammer findet ihr, genauso wie alle heutigen Buchtipps, in unseren Shownotes bequem verlinkt. Ja, und natürlich interessiert uns, welche Bücher dürfen bei euch im Koffer oder im Rucksack auf keinen Fall fehlen? Was ist euer Leseeindruck, wenn ihr die Bücher, die Professor Garhammer empfohlen hat, bereits verschlungen habt? Schreibt uns gerne unter www.lebendig-akademisch.de oder kommentiert auf Facebook oder Instagram. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne einige Sommersternschnuppen für uns regnen und gebt uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Player eurer Wahl und empfehlt uns bitte weiter an Arbeitskollegen, Bekannte oder Familienmitglieder, die ebenfalls noch Lesestoff und feine Podcasts für die lange Fahrt in den Urlaub brauchen. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge haben mitgearbeitet Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.